Ich wünsche euch allen einen guten Morgen, auch denen, die per Livestream dazugeschaltet sind. Das ist schön, dass wir zusammen sein können und ich freue mich darüber. Wie ihr an unserer herrlichen Dekoration hier sehen könnt und schon gehört habt und auch wisst, es ist Erntedanksonntag. Ich danke dem Team, das hier so wunderbar dekoriert hat, für diesen Augenschmaus. Das ist wirklich ein Augenschmaus, was ihr da gemacht habt. Und was wir hier sehen, das ist ja nur eine kleine Auswahl dessen, was wir täglich in den Geschäften kaufen können. Womit wir uns ernähren können, was wir genießen können, woran wir uns laben können, woran wir uns erfreuen können. Wir haben wirklich ganz viel Grund, Gott dankbar zu sein für so ein volles Genüge, das uns tagtäglich zur Verfügung steht. Es ist ja nicht nur, dass wir nicht darben müssen, sondern dass es viel, viel mehr als genug gibt. So viel Grund zur Dankbarkeit. Ich habe mir Gedanken gemacht über Erntedank und dabei festgestellt, dass ich dazu ganz wenig Bezug habe, vielleicht sogar gar keinen Bezug habe. In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin und auch die vielen Jahre meines Lebens, habe ich keine solche Ernte je miterlebt, wie man sie früher eingebracht hat. Wir haben noch einige Leute unter uns, die um einiges älter sind als ich und die noch mit Handarbeit die Ernte eingeholt haben. Die können ein Liedchen davon singen, was das für eine Knochenarbeit und für eine Mühe ist. Und sie kennen es noch, wenn alles rechtzeitig eingeholt ist und wenn es reichlich und genug ist, sodass man weiß, es gibt im nächsten Jahr genug zu essen. Und sie kennen diese Dankbarkeit und diese Freude, wenn denn alles unter Dach und Fach ist. So etwas habe ich nie erlebt. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, wo es keine Felder gab. Die ersten Felder, die ich bewusst wahrgenommen habe, das war, als wir dann aufs Land umgezogen waren. Und in dem Dorf, in dem ich gelebt hatte, da hatten manche Leute so nach der eigentlichen Arbeit auf der Hütte oder in der Grube noch ein paar Felder angebaut. Und in unserer Straße gab es dann auch ein paar Felder. Getreide und Mais, das wurde dann mit dem Mähdrescher geerntet. Und da haben wir Kinder halt diese gut funktionierenden Maschinen bewundert. Die Ernte hat uns da weniger interessiert. Ernte von Hand, die wir mitgekriegt hatten, das waren die Runkelrüben, aber die waren für uns Kinder auch nicht interessant, das war ja nur Viehfutter. Was es noch gab und was interessant für uns war, das war die Kartoffelernte. Da durften wir ein wenig mithelfen, durften die kleinen Kartoffeln aufraffen und die dann direkt nachher im Feuer, wenn das Kartoffelkraut verbrannt wurde, rösten und essen. Aber das war für uns Kinder eine freiwillige Spaßsache, hatte nichts mit wirklicher Arbeit zu tun und mit dem Bewusstsein, hier wird geerntet. Wie ernst das ist, so eine Ernte einzuholen, das habe ich nie mitgekriegt und kann es mir nur in der Theorie vorstellen. Das hat mich dann bei einem solchen Anlass heute zu predigen etwas in die Bredouille und ins Gebet gebracht. Herr, was soll ich denn in der Predigt zu einem solchen Anlass darüber sagen? Ich habe doch nur immer miterlebt, dass beständig das ganze Jahr über alles vorhanden ist. Und in meiner Frage, in dieser Gebetsfrage, ist mir dann das Wort beständig aufgefallen. Ich und wir haben ganz viel Grund, Gott für diese Beständigkeit, mit der uns alle diese Ernteartikel zur Verfügung stehen, dankbar zu sein. Die stehen uns ja ganz beständig Tag für Tag in unseren Geschäften das ganze Jahr über zur Verfügung. Und an dieser Beständigkeit kann ich mich freuen, will ich mich freuen und freue ich mich. Für diese Beständigkeit kann ich dankbar sein. Diese Beständigkeit ist für mich ein Wunder Gottes. Darüber will ich jubeln und will, dass wir alle ein dankbares Herz dafür haben, für die Beständigkeit, mit der er uns segnet, so auf ganz natürliche Weise. Und Gott will, dass wir uns daran freuen. Damals bei der Gesetzgebung, die Mose von Gott erhalten hatte, da sind dem Volk sogar Freudenfeste befohlen worden bei der Ernte. Erntebeginn war im Frühjahr, wenn das Getreide eingeholt wurde. Wenn es dann geerntet war, dann sollten die Israeliten eines ihrer großen, wichtigen Feste feiern, zu denen dann die Einwohner aus ganz Israel nach Jerusalem gepilgert sind. Dort wurde vor dem Herrn gefeiert. Und das Gleiche geschah noch einmal im Herbst zum Ende aller Erntearbeiten. Alles pilgerte nach Jerusalem und feierte ein Freudenfest. Die letzte Ernte, das war die Weinlese. Also mit dem Lesen der Trauben war die Arbeit dann beendet und der Winter konnte beginnen. Diese Herbsternte-Dankfeste hatte Gott dann nochmal verstärkt, als er dem Volk das Laubhüttenfest verordnet hat. Da wurden dann diese Hütten gebaut und es wurde 7 Tage lang da drin gefeiert. Ich stelle mir vor, dass das viel Freude und Spaß war, wenn Kinder mit den Eltern zusammen eine ganze Woche lang Camping gemacht haben und gemeinsam gefeiert haben. Es gab gutes Essen und Musik und Tanz und Gesang und es wurde ein fröhlicher Lärm veranstaltet. Diese beiden Feste waren in keinster Weise irgendwelche Trauerfeste, sondern man war glücklich und froh miteinander und froh mit Gott und froh vor dem Herrn. Und das hat er so gewollt und so verordnet, so angeordnet. Es ist wunderschön, wenn solche Treffen stattfinden und alle Leute freuen sich an Gott und an seinem Segen. Diese Feste sollten immer wieder gefeiert werden bis zur Ankunft des Messias. Also wir werden heute sagen, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir Christen finden in diesem Bild mit den Hütten, die die Israeliten an ihren Auszug aus der Sklaverei und an das Unterwegssein ins gelobte Land erinnern sollten, ein Bild dafür, dass wir hier auf Erde ja in diesen Hütten unseres Leibes unseres Leibes leben. Wir sind Geistwesen, die hier mit dieser körperlichen Hütte leben, aber dann ein ewiges Haus bei Gott haben werden. Dann werden diese Mühen und schweißkostenden Erntearbeiten aufhören. Wir wissen aus der Schrift, dass es auch im Himmel zu essen geben wird und gefeiert wird. Beim Hochzeitsmahl des Lammes wird geschlemmert werden. Und Jesus spricht beim Abschied von seinen Jüngern davon, dass er dort wieder Wein mit ihnen trinken wird. Aber wie das mit Saat und Ernte in der Ewigkeit abgehen wird, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das dann alles gehen wird. Wir haben also Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Und ich finde es super, dass Gott dort, wo er Feste anberaumt, dass er Freudenfeste verordnet. Dass es ihm wichtig ist, dass seine Kinder sich treffen, um froh miteinander und mit ihm zu sein. Dass sie Spaß haben, ja richtig Gaudi haben. Das finde ich genial. Das macht das Leben, das hier auf Erde ganz schön herausfordernd ist, gibt ihm immer wieder schöne Höhepunkte, Feste zu feiern. Mir ist noch etwas bei diesen Erntefesten aufgefallen und damit kommen wir schon zum zweiten Teil der Predigt. Beim ersten Fest war das Getreide eingeholt worden und es wurde Brot gebacken. Und beim letzten Fest waren die Trauben geerntet worden und es wurde Wein daraus gemacht. Brot und Wein, das erinnert uns doch an was. Es erinnert uns an das Abendmahl. Und das wollen wir ja heute auch miteinander feiern. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief im 10. Kapitel die Verse 10 und 17. Da schreibt der Apostel Paulus: der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir. Wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Beim Lesen dieses Briefes bleibe ich an dieser Stelle immer wieder hängen. Da spricht es von Gemeinschaft und davon, dass wir gemeinsam ein Brotleib sind. Ein Brot sind wir, ein Leib. Was bedeutet das? Jesus redet ja ganz viel von Einheit. Und nun sehen wir hier eine Gemeinschaft beschrieben, die zu einer Einheit zusammengebacken ist. Wir trinken das Blut Jesu und machen es uns ganz persönlich zu eigen und haben miteinander Gemeinschaft mit seinem Blut. Das klingt irre. Das klingt weltfremd. Menschlich nicht logisch. Aber Gott ist nicht weltlich. Er passt nicht in unseren menschlichen Verstand und in unsere Logik. Gott ist Gott. Dass dieser Schluck Saft oder Wein, den wir da trinken, dass der uns in Gemeinschaft mit dem Blut Jesu bringt, das ist seine Idee. Das hat er so eingesetzt. Das ist nicht logisch, vernünftig. Es geht hier um eine geistliche Handlung, die wir nach außen hin symbolisch nachvollziehen. Wir trinken das Blut Jesu Christi. Wir verleiben es uns ein, werden eins damit. Und wir essen den Leib Jesu Christi, sein Fleisch. Geistlich gesehen nehmen wir mit dieser Handlung des Brotessens Jesus selbst zu uns. Da fließt etwas zusammen zu einer Einheit. Das ist die eine Seite dieses Geschehens, das Zusammenfließen mit Jesus für jeden von uns ganz persönlich. Immer mit ihm noch enger und noch enger zu werden. Mehr von ihm in sich aufzunehmen, in mir aufzunehmen. Mehr unter die Wirkungskraft seines Blutes zu kommen. Ja, diese Kraft in mir zu haben. Und mehr unter die Wirkungskraft seines Leibes zu kommen. Diese Kraft in mir zu haben. Das dient unserer ganz individuellen Beziehung mit Gott. Aber Paulus betont hier noch eine andere Seite. Dadurch, dass wir alle von diesem einen Brot, diesem einen Nahrungsstück Jesus essen, dass diese Handlung uns zu einem Leib zusammenfügt. Zusammen sind wir ein solcher Brotleib, der Leib Jesu Christi. Was für ein Geheimnis steht da dahinter? Ich kann das nicht durchblicken oder erklären. Aber lass es uns dennoch anschauen und im Glauben immer mehr darin leben. Jesus lebt in jedem von uns. Diese Wahrheit soll uns immer mehr bewusst werden. Sie soll immer mehr Gestalt in uns nehmen und unser Leben verändern. Und wenn solche Auswirkungen unser Leben verändern, bei mir und bei dir, das bringt uns auch immer näher zusammen. Dabei werden wir nicht immer mehr zu diesem einen Leib, sondern wir leben dann bloß nur das aus, was wir sowieso sind. Wir sind dieses eine Brot, diese fest in Christus miteinander verbackene Gemeinschaft. Wir kommen nicht zusammen, um das zu werden. Wir kommen zusammen, weil wir diese Familie Gottes sind. Genau wie zu Hause. Da treffen wir uns ja auch nicht, um zu einer Familie zusammenzuwachsen. Wir treffen uns, weil wir eine Familie sind. Und suchen dann eine möglichst harmonische Gemeinschaft zu bilden. Die Wahrheit, dass wir eine Familie sind, bildet die Grundlage dafür, dass wir zusammen sind. Und so bildet die Wahrheit, dass wir ein Leib, nämlich der Leib Jesu Christi sind, die Grundlage dafür, dass wir uns treffen und einen Weg gemeinsam gehen. Wir sind keine Gruppe verschiedener Leute, die sich unverbindlich mal aus irgendeinem gemeinsamen Interesse treffen und dann wieder auseinandergehen. Wir sind ein Treffen von Menschen, die zusammengehören aufgrund der Einheit, die wir sind. Wir sind eine Familie, die deshalb zusammenkommt, weil sie eine Familie ist. Eine solch enge Gemeinschaft, dass hier die Rede davon ist, dass wir ein Leib sind. Und nicht irgendein Leib, sondern der Leib Jesu Christi. Was für ein Vorrecht, was für eine Ehre, was für eine Aufgabe. Was für eine innige Gemeinsamkeit wird hier beschrieben. Ein Leib, ein Körper. Nun möchte niemand von uns einen Leib haben, bei dem der Kopf nicht weiß, wohin der Fuß marschiert und was die Hand dabei so tut, wo das Auge etwas anderes möchte als das Ohr und die Muskeln dem Haupt nicht gehorsam sind und jeder macht, was er Lust hat. Niemand von uns möchte einen solchen Körper. Es gibt ja Menschen mit solchen Lähmungen, Krampflähmungen, wo dann zum Beispiel ein Arm ganz von alleine aushaut. Bei solchen spastisch gelähmten Menschen ist oft der Kopf sehr intelligent. Aber er hat keine Kontrolle darüber, was die Muskeln seiner Glieder so tun. Und er kann sie auch nicht dirigieren. Niemand von uns will so etwas haben. Aber wir wollen doch auch nicht, dass Jesus einen solchen Leib hat, der dem Haupt nicht gehorsam ist. Er soll doch einen Leib haben, der in sich eine harmonische Einheit bildet, wo die einzelnen Glieder miteinander kooperieren, wo der Leib funktioniert. Diese Wahrheit... hat Gott uns zur Grundlage gegeben für unser Zusammensein. Und das auszuleben, das darf und soll unser Ziel sein. Gemeinschaft mit dem Blut Jesu bedeutet Leben. Leben in Reinheit, in Sauberkeit, in Freiheit. Gemeinschaft mit dem Leib Jesu Christi bedeutet Teilhaben an seinem Leben. An seinem Leben, in seinem Reich, unter seiner Sonne, in seiner Wärme, gemeinsam mit ihm und gemeinsam miteinander. Das ist doch geistige Gesundheit. Und was da unserem aus Gott geborenen Geist so gut tut, das wirkt sich auch auf unsere Seele und auf unseren Körper aus. Wo wir uns ja noch mit diesem anstrengenden Leben auf dieser Erde herumplagen müssen. Bis wir dann eines Tages in vollkommener Art und Weise mit jeder Faser unseres Seins die Herrlichkeit bei ihm miterleben dürfen. Aber wir dürfen heute schon etwas davon schmecken. Und das liebe ich. Ich liebe es, etwas von Gottes himmlischer Herrlichkeit im Alltag zu schmecken und am Sonntag hier mit euch gemeinsam davon zu erleben. Wir miteinander. Und mein Ziel ist es, davon immer mehr zu erleben. Mehr von Gottes Herrlichkeit erleben, ganz unabhängig davon, was uns im Alltag gerade so herausfordert. Die Herausforderungen haben es ja an sich, dass sie uns von Gott ablenken und weglocken wollen. Aber gerade deshalb, lass sie uns zum Anlass nehmen, uns fester auf Gott zu stürzen und fester an ihn zu klammern, intensiver mit ihm und in ihm zu leben. Wir wollen doch mehr von dem Leben in ihm, mehr von ihm persönlich in uns, mehr von ihm essen und trinken, mehr von seiner Wahrheit in uns aufnehmen. Diese Wahrheit dass wir ein Teil von ihm sind, die soll uns, wie man im Saarland so treffend sagt, die soll uns in Fleisch und Blut übergehen. Wenn wir dieses Sprichwort bei uns gebrauchen, dann meinen wir ja damit auch eine geistige Sache. Wir meinen ja nicht, dass da bestimmte Dinge in unser Blut oder in unser Fleisch hineinkommen sollen. Wir meinen da eine geistige Sache. Und so meint die Bibel das auch. Wir sind ein Leib, in dem eine Sorte Blut fließt. Das Blut, das in Jesu Adern fließt. Das Blut, das er für uns ausgegossen hat und das er uns zu trinken gegeben hat. In seinem Leib und in seinem Blut, da ist die DNA seines und unseres himmlischen Vaters drinnen. Wir sollen diese DNA in uns haben und wir haben die. Alle, die in Jesu Tod hineingetauft worden sind, die sind ja neu gezeugt und geboren worden. Mit einer neuen DNA, mit einem neuen Geist, mit einer himmlischen Natur in uns drinnen. Und das merken wir. Da ist etwas in uns, das zieht uns zu ihm. Das will seine Herrlichkeit erleben. Und da ist es wichtig, sich diese Dinge immer wieder vor Augen zu führen. Wir vergessen solche Wahrheiten im Alltag so leicht, wenn sie noch nicht tief Fuß in uns gefasst haben und uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, weil sie eben nicht so menschlich logisch sind. Ich bleibe beim 1. Korintherbrief und lese jetzt im Kapitel 12 die Verse 12 bis 16. Wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklave oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht nur ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Und dann beschreibt Paulus noch einige Glieder mehr, die solche Aussagen machen. Wieso schreibt er sowas? Es war also auch schon damals so, wir sind alle so verschieden und stehen deshalb in der Gefahr, uns mit dem anderen zu vergleichen und zu merken, ey, ich bin ja so ganz anders als der. Und ich ticke auch ganz anders. Also, wenn der Leib so ist wie der oder die, dann kann ich ja nicht dazugehören, weil ich bin anders. Es ist normal, dass es in unserem menschlichen Körper so viele verschiedene Glieder gibt, die deshalb so anders sind, weil sie ganz andere Aufgaben haben. Und doch müssen sie miteinander harmonisieren und funktionieren, damit wir selbst funktionieren können. Damit der Mensch, der hier in und mit meinem Körper agiert, also ich, damit ich mich vorwärts bewegen kann, sehen kann, hören kann, reden kann, etwas ausrichten kann. Dazu muss alles miteinander funktionieren. Und Paulus schreibt, beim Leib Christi ist das genauso. Und ich will jetzt überhaupt nicht an uns rütteln und uns ermahnen, lass uns da mal mehr anstrengen. Nein, ich will uns die Wahrheit vor Augen halten, die uns frei macht. Wir sind das. Wir sind ein Leib. Wir sind Glieder eines Leibes. Wir sind Glieder am Leibe Jesu Christi. Wir gehören zusammen. Und wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, wollen wir den Kelch trinken und das Brot essen, in dem Wissen, dass das Opfer, das er gebracht hat, um uns mit ihm zu vereinen, und diese Einheit, miteinander vereint zu sein, dass das immer stärker wird. Wir wollen daran denken, dass wir miteinander eins in der Einheit des Leibes Christi sind. Diese Einheit, die Jesus und der Vater und der Heilige Geist miteinander haben, da sind wir mitten drin und müssen das mal begreifen und immer mehr drin leben. Wir sind ein Teil davon. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, dass es uns jetzt zum Abendmahl noch ein Lied singt und dann werden wir gemeinsam Abendmahl einnehmen. Und ich freue mich darauf.